Domradio. Beratung.
Mit Dagmar Peters, ich grüße Sie. Jeder Mensch benötigt Vertrauen in sich, in andere und in die Welt. Und wer sich sicher in etwas sein kann, der muss nicht vertrauen. Wenn jemand unsicher ist, dann gibt Vertrauen die Sicherheit. Aber gerade in diesen Tagen nach den Ereignissen in Paris, da fällt es vielen Menschen schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Wem kann ich noch vertrauen? Wie kann man neues Vertrauen aufbauen? Darum geht's heute in der Domradio-Beratung. In der Domradio-Beratung sprechen wir heute über Vertrauen und in der vergangenen Woche habe ich es immer wieder gehört von Menschen, die sagen, ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich in die Bahn steige, wenn ich irgendwo auf einem großen Platz bin, ich habe so das Gefühl, ich schaue mich hektisch um, ist irgendwas komisch und so eine gewisse Aufmerksamkeit, die ist ja auch sicherlich gut, also wenn man nicht aufmerksam ist und nur auf sein Smartphone zum Beispiel starrt, da kann einem nichts auffallen, aber dennoch habe ich so das Gefühl, dass manche Menschen ein wenig nervös sind oder misstrauisch oder ein bisschen das Vertrauen verloren haben in ihre Mitmenschen. Und genau deshalb greifen wir dieses Thema auf. Wem kann ich noch vertrauen? Wie kann man neues Vertrauen aufbauen? Heute zu Gast in der Beratung ist Georg Krause, psychologischer Berater mit einer Praxis in Köln. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Ja, warum also dieses Thema Vertrauen, die aktuelle Weltsituation, die hat uns ja so eine Orientierungslosigkeit, so eine Erstarrung irgendwie gebracht, oder?
Ja, das ist wirklich eine Erstarrung, wie Sie gerade sagen. Das ist so das Wechselspiel zwischen Vertrauen und Misstrauen. Und wir wählen uns eigentlich immer im Vertrauen. Das heißt, wir laufen durch das Leben, durch unseren Alltag durch und schaffen ständig Vertrauensgrundlagen und Menschen, denen wir vertrauen können und die uns vertrauen. Und dann passiert so etwas nicht Vorstellbares. Und dann kommt dieses Vertrauen ins Wanken und das Misstrauen ist plötzlich wieder da.
Und das macht manch einen auch handlungsunfähig. Also man weiß gar nicht, wie man in gewissen Situationen reagieren soll. Und man kann nicht mehr so arglos einfach sein Leben leben.
Ja, vor allem, man wird ja auch aufgefordert, misstrauisch zu sein, größere Menschenansammlungen zu meiden und solche Dinge. Viele Menschen gehen ihrem Hobby nicht mehr nach, die gehen nicht ins Stadion, nicht zu Musikfestivals, die gehen nicht in den Dom. Einfach aus Angst, da sind viele Menschen, da könnte ein Attentat passieren. Das lähmt die Menschen in ihrer Art, ihr Leben zu leben.
Diese Menschen vergessen aber auch, wie viele Unfälle am Tag passieren oder wie viele andere Dinge passieren könnten. Und wenn man da weiterspinnt, dann sollte man wahrscheinlich möglichst auch da nicht dauernd dran denken, weil dann läuft man nur noch ängstlich durch die Welt.
Das ist richtig. Und man muss andere Mechanismen finden, denen man Vertrauen schenken kann. Also viele Menschen sagen, ich kann dann der Polizei vielleicht vertrauen, ich kann den Politikern vertrauen, ich kann diversen Organisationen vertrauen. Das wird schon geregelt. Und die leben dann eigentlich ein Stückchen weit freier und besser.
Aber genau das gerät auch natürlich im Moment ins Wanken. Viele vertrauen eben nicht mehr plötzlich in die Politik. Die sind unsicher und sagen, ja, kann eben die Polizei das meistern? Die können nicht überall sein, in jeder Stadt, bei jeder Menschenansammlung.
Ja, das ist richtig. Also es gibt keinen umfassenden Schutz, der mich immer beschützen wird. Aber es gibt ja auch sehr viel, auch handfeste Kritik, das gesagt wurde, es sind so viele Menschen in diesen Staat gekommen, die nicht kontrolliert wurden, weil das einfach organisatorisch nicht ging. Die Menschen waren mir von der Logistik her überfordert, das zu tun. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen, von denen keiner weiß, mit welcher Absicht sind sie gekommen. Und das schürt natürlich Misstrauen, ganz klar.
Und das schürt Misstrauen auch in der direkten Nachbarschaft. Also sehen wir quasi in dem vom Krieg gezeichneten Flüchtling einen potenziellen Terroristen, der sich heimlich Zugang zu unserem Land verschafft hat. Sicherlich sind welche mit reingekommen, haben wir ja schon mitbekommen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind diejenigen, die vom Krieg gezeichnet sind und wirklich hier ankommen, auch entkräftet und mit Familien hilfsbedürftig. Wie kann man da unterscheiden oder wie kann man es eben auch schaffen, dass man da ein gegenseitiges Vertrauen aufbaut?
Also ganz wichtig ist, dass ich immer versuche, objektiv auf die Dinge zu schauen und zu sehen, was ist negativ, was funktioniert irgendwo nicht, wo sind Menschen reingekommen, wie wir es gerade ja schon gesagt haben, die Schaden anrichten wollen, wie viele Menschen kommen rein, die wirklich nur Hilfe brauchen. Ich muss die Dinge so betrachten, wie sie wirklich sind. Das ist immer diese alte Geschichte mit dem Glas halb leer, halb voll. Es kommt darauf an, was ich wie betrachte. Wenn ich mich mit negativen Nachrichten und Schlagzeilen beschäftige, dann ist für mich die Welt auch negativ. Das heißt, ich muss sehr, sehr viele Dinge versuchen, objektiv zu betrachten, um mir ein umfassendes Bild zu machen. Und dann sehe ich auch die positiven Dinge.
Das heißt, wenn man berücksichtigt, dass eben das zwar jetzt durch Paris näher an uns dran ist, man aber eben auch vorher im Libanon und sonst wo auch eben viele solche Geschichten hat, ist es nur mehr im Kopf drin, aber nicht gefährlicher als vorher?
Das kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß ganz einfach, dass die Bilder, die wir uns anschauen, zum Beispiel in den Nachrichten, je nachdem, wie die gemischt sind, wie die aufbereitet werden, entsteht auch eine Meinung, entsteht also Misstrauen oder Vertrauen. Wenn ich sehe sehr viele Flüchtlinge, herzergreifende Situationen, Kinder in Not etc., dann ist die Bereitschaft, Vertrauen zu entwickeln und zu sagen, Gott sei Dank, sie sind da, wir können ihnen helfen, sie sind aus der unmittelbaren Gefahr. Ich denke noch zum Beispiel an das Foto von diesem kleinen Jungen, der ertrunken ist im Mittelmeer, dann haben wir Vertrauen. Und in dem Moment, wo wir die Attentate sehen und immer wieder diese Bilder sehen, immer wieder aufbereitet neue Bilder sehen und die Texte dazu hören, dann entsteht sofort wieder Misstrauen. Das ist ein völlig menschlicher, völlig normaler Vorgang, der da passiert.
Vertrauen und Misstrauen ist was, was uns eigentlich auch täglich beschäftigt. Und Vertrauen, reines, richtiges Urvertrauen, das haben hauptsächlich eben die kleinen Kinder. Darauf werden wir auch im Laufe der Sendung noch kommen. Da haben die Kinder uns was voraus, da können wir uns auch sicherlich das ein oder andere wieder abschauen. Vertrauen kann heißen einmal, dass ich jemandem anderen vertraue, aber auch, dass ich ein gewisses Zutrauen oder Vertrauen in mich selbst habe. Aber wie genau kann man es beschreiben, was Vertrauen ist? Das lasse ich vielleicht lieber meinen Gast sagen, Georg Krause, psychologischer Berater hier in Köln. Was ist Vertrauen?
Ja, Vertrauen ist eine Eigenschaft des Menschen, sich verletzlich zu zeigen, darauf zu hoffen, dass dieses Vertrauen, das, was ich jetzt meinem Gegenüber entgegenbringe, als Vorschuss entgegenbringe, dass man damit vorsichtig und sensibel umgeht und dass ich nicht verletzt wieder aus dieser Aktion hervorkomme.
Also Vertrauen, dachte ich eigentlich immer, ist was, wenn man schon sehr sicher ist, dass man das dann hat. Aber Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, nee, eigentlich, wenn ich sicher in etwas bin, dann muss ich gar nicht vertrauen. Wenn ich unsicher bin, brauche ich dieses Vertrauen. Erläutern Sie das mal.
Ja, also es ist ja immer situationsabhängig, ob ich Vertrauen entwickeln kann oder nicht. Oder es ist mein Gegenüber, die Person, die ich kenne oder jemand kennt diese Person und man vertraut dieser Person schon, also schließe ich mich an und vertraue auch. Oder ich habe Selbstvertrauen oder ich habe Gottvertrauen. Also das sind so ganz grob so die Möglichkeiten, Vertrauen zu entwickeln. Aber es ist immer ein aktiver Prozess dessen, der eben nicht sicher ist. Weil, wie Sie schon sagten, wenn man sicher ist, braucht man kein Vertrauen haben. Dann ist man ja sicher.
Also im Mittelalter sprach man eher von Gottvertrauen. Jetzt heute ist es eher, glaube ich, immer Selbstvertrauen gemeint, wenn man davon spricht, oder?
Ja, ich glaube, es gibt viel mehr Gottvertrauen, als man das so im Allgemeinen auf der Straße hört. Also wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass die Leute sich einen Parkplatz im Universum bestellen und den dann auch stolz in Beschlag nehmen und sagen, ich habe ihn mir bestellt, er ist da, das ist letztendlich auch eine Art von Gottvertrauen, ja? Als wenn es so etwas Profanes wie ein Parkplatz ist.
Genau, das hat man schon häufiger gehört. Das heißt, diese Menschen können vertrauen, die sind nicht so skeptisch und sagen, ach, ich fahre nicht hier in die Innenstadt mit dem Auto, ich kriege sowieso keinen Parkplatz. Das wäre quasi die andere Seite.
Das ist richtig, ganz genau. Mhm.
Wir wollen mal hören, was die Menschen sagen, wie sie sich fühlen nach den Anschlägen in Paris, wie es aussieht mit Vertrauen oder Misstrauen oder Ängsten.
Also Angst in dem Sinne jetzt direkt würde ich vielleicht nicht so sagen. Es ist immer der Gedanke, dass es hier auch passieren kann. Und dass wir damit rechnen müssen, dass es eben auch mal passiert, weil... Das ist alles offen und die können ja, die jetzt diese Absicht haben, sowas zu machen, können ja überall hier diese Sachen veranstalten.
Mich hätte es genauso treffen können. Wir sollten nur, finde ich, uns nicht verstecken. Wir sollten Solidarität zeigen und letztendlich auch zeigen, dass wir dagegen sind, dass dieser Terror überhaupt stattfindet.
Es ist möglich, aber Angst habe ich davor nicht. Sonst müsste ich mich irgendwo eingraben und das will ich nicht. Ich will so weiterleben wie bisher.
Also ich finde es krass. Ich find, mir fehlen auch eigentlich ein bisschen die Worte dafür. Weil es geht schon an den Nieren.
Ich denke, wir in Deutschland haben bisher Glück gehabt, dass wir aufgrund unserer Geschichte eben noch nicht so in den Fokus der Wut gekommen sind.
Tja, das sind schon einige Dinge, die so ein bisschen das Stimmungsbild verraten. Es gibt eben schon eine gewisse Verunsicherung oder eben das Vertrauen fehlt. Und das ist auch eben ja rumgekommen beim Fragen im Bekanntenkreis, dass Menschen sagen, es ist mir tatsächlich passiert, ich bin in eine Bahn nicht eingestiegen, weil da jemand stand, der kam mir irgendwie komisch vor. Es wird jeder alleinstehende Koffer, wenn ihn auch vielleicht nur mal kurz einer abgestellt hat, um sich einen Kaffee zu holen am Bahnhof, gemeldet. Und das macht natürlich auch noch zusätzliche Verunsicherung. Was bekommen Sie, Herr Krause, denn mit in Ihrer Beratung? Sind die Menschen auch dort verunsichert und haben ein bisschen das Vertrauen auch verloren in die Gegenüber?
Ja. Das ist ein ganz großes Thema, dieser Mangel an Vertrauen, weil dieses Mangel an Vertrauen, wenn das sehr, sehr umfangreich ist, das lähmt. Man hat nicht mehr die Möglichkeiten, sein Leben zu genießen oder Probleme auch anzugehen. Also Vertrauen zu entwickeln, ist eine Fähigkeit, die muss immer wieder neu erarbeitet werden. Das hat man nicht einmal so mit der Muttermilch eingesogen und hat das ein Leben lang, sondern das ist von Schicksalsschlägen hängt es ab und es muss jedes Mal wieder neu erarbeitet und gefestigt werden.
Inwieweit hat das was mit Glaube oder Hoffnung zu tun?
Das hat sehr viel damit zu tun. Es hat damit zu tun, ob ein Mensch sich darin übt und trainiert, im Glaube und Hoffnung nachzugehen und diese Werte für sich in sein Leben zu integrieren. Wenn man das ablehnt oder wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der sich rein an naturwissenschaftlichen Phänomenen orientiert, der wird es schon schwerer haben, weil diese Gesetzmäßigkeiten lassen sich auf diese Probleme, die wir hier besprechen, nicht unbedingt anwenden.
Was sind da Vertrauensgrundlagen? Sind das unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, unsere Kindheitserinnerungen?
Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Jeder kennt dieses Spiel. Ein Kind lässt sich vom Baum herab in die Arme des Vaters fallen. Das wird immer ganz gerne in der Literatur beschrieben. Dieses Vertrauen. Ich werde aufgefangen. Ich kann nicht auf dem Boden aufschlagen. Wenn man das ein paar Mal oder Engelchen fliege oder solche Geschichten mal mit Kindern macht, die das Vertrauen schüren, die also sagen, du hast ein Urvertrauen und dieses Urvertrauen wird jetzt durch kleine Handlungen immer wieder bestätigt. Du kannst uns vertrauen. Wenn man das ein Leben lang so als Kind erlebt, dann hat man eine gute Grundausstattung und kann darauf immer wieder zurückgreifen.
Wer als Kind oft enttäuscht wurde, hat er insgesamt es schwieriger, Vertrauen aufzubauen?
Ja, selbstverständlich. Wenn ich jetzt von meinen Eltern enttäuscht wurde oder gar keine Eltern hatte und bin also vielleicht in Pflegefamilien, die nicht gut mit mir umgegangen sind, groß geworden, die haben später große Schwierigkeiten, dieses Vertrauen in ihre eigenen Kinder weiterzugeben, ist ja nicht vorhanden. Und sie haben Schwierigkeiten in der Partnerschaft, dem Partner zu vertrauen.
Vertrauen ist was auf Gegenseitigkeit beruht?
Würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist natürlich eine super Voraussetzung, wenn beide Partner sich vertrauen. Das ist natürlich das Bestmögliche, aber erst einmal ist es ein Verhaltensinventar, das ich mit mir selbst ausmache und klar habe, ob ich Vertrauen habe und auch entwickeln kann.
Vertrauen, ein Phänomen, ja, das gerade in unsicheren Situationen auftritt, sagen Sie, warum?
Ja, weil wir durch negative Ereignisse an das Misstrauen angedockt werden. Wir binden uns wieder an Misstrauen an, an Kontrolle und solche Dinge, weil wir in der Situation, in denen wir uns vorstellen, dass wir durch Vertrauen Schaden leiden könnten, eine Alternative brauchen. Und diese Alternative ist Misstrauen. Sei misstrauisch. Ja.
Und wir wollen gleich darüber sprechen, wie man Vertrauen erzeugt, wie es helfen kann, eben vielleicht nochmal die Situation des Kindes mit seinem blinden Vertrauen sich vor Augen zu führen, mit dem Vater, der sein Kind in die Luft wirft zum Beispiel, oder was passiert, wenn man Vertrautes beobachtet. Also wie kann man Vertrauen erzeugen, wie kann ich positive Erfahrungen sammeln und jetzt nicht in Angst erstarren, sondern zuversichtlich doch nach vorne schauen. Kinder haben oft blindes Vertrauen. Wenn ihre Eltern sagen, alles wird gut, vertrauen sie ihnen. Sie haben eben so ein Urvertrauen und sie können ihren Eltern das ganze Vertrauen schenken. Wenn ein Erwachsener jemand anderem sein ganzes Vertrauen schenkt, ja, dann kann das, glaube ich, sehr aufregend sein. Dann ist das nicht mehr so selbstverständlich. Georg Krause, Sie haben auch mit vielen Menschen zu tun in Ihren Beratungen, ja, denen das Vertrauen fehlt, die enttäuscht worden sind. Was würden Sie denn sagen, was sind so die Grundlagen des Vertrauens, die man dann versuchen muss, wieder zu erlangen?
Also die Grundlagen sind Wahrheit oder Lüge. Das ist schon, das bringe ich ja mit aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Bin ich oft belogen worden oder habe ich Menschen erfahren, die mir die Wahrheit gesagt haben? Das merkt man auch jetzt wieder, ne? Ob Politiker die Wahrheit sagen oder nicht. Das hat sehr viel damit zu tun, ob man ihnen vertraut und solche Dinge. Und in der Paarbeziehung frage ich immer ganz klar, haben Sie Gründe dafür gehabt, dass Ihr Partner Sie öfters belogen hat in der Vergangenheit? Oder ist das jetzt eine einmalige Geschichte? Es ist immer ganz schlecht, wenn man über lange, lange Zeit natürlich belogen wurde oder dann kein Vertrauen hat. Da nochmal Vertrauensvorschuss zu entwickeln, ist ganz, ganz schwierig.
Es gibt Menschen, die aber auch anders gestrickt sind. Also ich finde, da muss man mal jetzt nicht irgendwie einfach jetzt von hier weiter in den Süden gehen. Gehen wir vielleicht mal nach Lateinamerika, wo man sagt, die haben einen ganz anderen Lebensstil und die haben nicht so diese Pünktlichkeit wie hier bei uns. Die haben ganz andere Erfahrungen, eine ganz andere Erziehung und vielleicht wird da ja, etwas gar nicht als Lüge bezeichnet, was aber normal ist, dass man mal eben irgendwie ein bisschen was erzählt und mal ein bisschen was ausschmückt und solche Dinge. Da kommen ja, prallen ja teilweise wirklich Welten aufeinander und ist es deshalb vermutlich auch besonders schwierig, eben Vertrauen zu jemandem zu haben, der aus einem anderen Kulturkreis kommt.
Ja, klar. Wir messen natürlich die Menschen immer an unserem Kulturkreis, an unseren Werten. Und wenn die jetzt komplett anders sind, dann haben wir Probleme damit. Ganz klar. Also diese zum Beispiel Pünktlichkeit oder dieses Zusichern von Eigenschaften, das nehmen die vielleicht nicht ganz so ernst oder man übertreibt auch mal ganz gerne. Das gehört zu einem Lebensstil dazu. Das muss man wissen und dann macht man auch Abstriche. Haben wir aber übrigens auch, wenn wir jetzt hier Studenten oder so, die haben dieses CT, also eine Viertelstunde später, das haben die ja noch, da sind sie keine Studenten mehr, aber sie kommen nicht pünktlich.
Welche Rolle spielt der persönliche Erfahrungsschatz im Hinblick aufs Vertrauen? Was passiert, wenn ich oft enttäuscht worden bin?
Wenn ich oft enttäuscht worden bin, dann neige ich dazu, mich vielleicht auch zurückzuziehen, so ein bisschen diese Schneckenhaus-Mentalität und erst nur dann hervorzukommen, wenn ich mir absolut sicher bin. Und das ist für manche Menschen ein Teufelskreis. Sie sind sich nicht sicher, deshalb kommen sie nicht hervor und weil sie nicht hervorkommen, können sie keine neuen Erfahrungen machen. Also wiederum keine Sicherheit gewinnen. Das ist ein Teufelskreis. Die müssen irgendwann diesen Sprung machen, diesen Sprung in das Vertrauen rein und sagen, ich gebe einen Vertrauensvorschuss und wenn das gut läuft, dann gehe ich auf das nächste Ziel und wieder neu Vertrauen zu gewinnen.
Also wenn was fremd ist, sind manche Menschen offen, können offen sein, andere sind da eher misstrauisch. Ist das normal, dass man bei fremden Dingen erstmal ja vorsichtiger ist?
Das ist ein Überlebensprinzip. Ich finde, das ist ein gutes Verhaltensinventar, dass ich misstrauisch bin. Denken Sie an die ganzen Trickbetrüger und so, die jetzt versuchen, einem durch ein kurzes Vertrauen, das sie einem entlocken, einem dann einen Schaden zuzufügen. Man wird ja von der Polizei aufgefordert, sind Sie vorsichtig, sprechen Sie mit Leuten schon, aber nicht Geld wechseln und solche Sachen, solche Bitten nicht nachkommen. Das ist ein normales, vernünftiges Prinzip, das bewahrt mich vor Schaden. Aber das darf ich nicht generalisieren, das darf ich nicht auf alle Lebensbereiche ausweiten.
Also das heißt, wenn ich positive Erfahrungen sammle, habe ich auch eher Vertrauen ins Unbekannte?
Ja, das würde ich unterschreiben. Es sind die Summe von positiven Erfahrungen, die es mir leicht machen, Vertrauen zu entwickeln für Dinge, die ich noch nicht so gut kenne.
Und wenn dann dieses Vertrauen ja nicht, also enttäuscht wird, wird man dann misstrauischer automatisch?
Wenn es häufig ist, ja. Wenn Sie häufig so einen Vertrauensvorschuss bitterböse bereuen, dass Sie den gegeben haben, dass sich mehrt, das speichert unser Gehirn ab und dann wird es immer schwieriger, bis hin zum totalen Misstrauen anderen Menschen oder Verfahren oder Technik gegenüber, einfach misstrauisch sein.
Vertrauen, Misstrauen, Respekt, das gehört auch irgendwie so miteinander zusammen. Ich stelle mir jetzt gerade einfach mal vor, zum Beispiel für einen Taucher, der unterwegs ist, der vielleicht sagt, ich tauche mal nachts, es ist dunkel, da braucht man auch ein großes Vertrauen, oder?
Ja, ich muss Vertrauen in mich selbst haben, ich muss Vertrauen in mein Equipment haben, dass das funktioniert. Ich muss in den Organisator Vertrauen haben, dass er die Situation kennt, Strömungsverhältnisse, Tiefe etc. Ich muss Vertrauen haben, dass wir wissen, was wir tun, wenn wir Kontakt vielleicht mit Haien hätten oder so. Also ich muss immer einen Plan B haben oder mehrere Pläne. Dieser Plan B ist auch eine ganz wichtige Sache, denn ich stehe da nicht vor einer Situation, in der ich handlungsunfähig bin. Ich weiß, was ich tue, wenn etwas passiert, was ich vorher mir so nicht gedacht habe, dass es passiert.
Weil es zu riskant wäre, in so einer Situation handlungsunfähig zu sein.
Das wäre absolut riskant, klar. Das ist ein gutes Beispiel mit dem Tauchen. Es darf mir nicht passieren, dass ich unter Wasser beispielsweise keine Luft mehr habe. Da muss ich wissen, was ich tue. Ich muss mit meinem Buddy abgestimmt haben, dass ich dann halt den Luft aus seinem Tank nehmen kann. Das übt man ja auch. Das heißt, ich habe dann einen Plan B und ich habe wieder Vertrauen, dass ich heil oben wieder an der Wasseroberfläche ankomme.
Und ist Respekt ja, sowas Ähnliches dann wie Misstrauen in dem Falle?
Würde ich nicht sagen. Also Respekt ist jetzt auf dieses Beispiel angewandt. Respekt vor den Naturgewalten ist immer gut. Bewahrt mich ja auch vor größeren Schaden. Es gibt ja Menschen, die sich in eine Gefahr begeben, nur um des Nervenkitzel wegen. Und die haben sich die Wirkung ja gar nicht für richtig ausgedacht, was passiert, wenn das schief geht. Also einen Respekt muss man haben, ganz klar.
Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen, etwas selbst zu meistern, Probleme zu meistern, die da kommen. Wir kriegen das schon hin, ist das eine. Vertrauen in andere ist das andere. Und darum geht es hauptsächlich eigentlich heute in unserer Sendung. Können wir noch im Glauben an unseren Gegenüber unterwegs sein? Können wir ja anderen, unseren Gegenübern vertrauen? Weil es natürlich ja doch immer mit dem Risiko verknüpft ist, enttäuscht zu werden. Gleich mehr dazu. Vertrauen und Misstrauen, zwei Gegensätze. Also wir haben eben schon mal ganz kurz gesagt, das Glas ist voll, das Glas ist leer. Dieses Beispiel kennt, glaube ich, jeder, dass man sagt, man kann eine Situation einfach aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und da wir Menschen unterschiedlich sind, passiert das natürlich auch, dass wir Situationen unterschiedlich betrachten. Ist denn Misstrauen so eine Art Schutzschild, weil ich nicht verletzt werden möchte, Herr Krause?
Ja, das ist in der Tat so. Es ist ein Verhaltensinventar, das brauche ich. Ich muss erstmal misstrauisch sein, wenn es eine Situation ist, die ich noch nicht kenne oder ich weiß, dass ich in so einer Situation beispielsweise auch einen Schaden nehmen könnte. Dann bin ich erstmal misstrauisch. Ich schaue mir das dann ein bisschen an und dann entscheide ich aufgrund meines Erfahrungsschatzes, kann ich mich darauf einlassen, kann ich Vertrauen entwickeln oder siegt das Misstrauen und ich wende mich beispielsweise ab. Also Sie wollen mit der Bahn über den Rhein fahren, mit der Seilbahn und dann überlegen Sie sich vielleicht vorher, wie oft ist das Ding runtergefallen. Das ist sehr, sehr selten. Ich glaube, noch nie runtergefallen. Aber gibt es solche Unfälle und wenn die jetzt gerade noch sehr präsent sind, solche Unfälle, dann werde ich vielleicht sagen, nein, ich fahre doch nicht, ich laufe rüber. Aber wenn ich das beiseite schieben kann, entwickle ich Vertrauen und dann fahre ich rüber.
Ist das so nach dem Motto, wenn ich mit dem Schlimmsten rechne, kann ich nicht enttäuscht werden? Weil wenn ich nicht damit fahre, kann ich auch nicht abstürzen.
Ja, das ist so. Es gibt ja Menschen, die sagen, also per se tue ich das nicht und dann wird das irgendwann zu einem Glaubenssatz. Sie nutzen dann keine Fahrstühle mehr, weil sie mal gehört haben, dass da jemand stecken geblieben ist oder sie sind vielleicht stecken geblieben. Und sie hören natürlich, dass Tausende von Menschen eben den Fahrstuhl benutzen, aber sie eben nicht. Sie können irgendwann nicht mehr fahren. Misstrauen obsiegt dann.
Ist es denn so, dass wer anderen misstraut, auch häufiger enttäuscht wird?
Das würde ich nicht sagen. Nee, das glaube ich nicht.
Was ich spannend finde, ist, wenn jemand kühl und reserviert auf uns zukommt, dann geht man da freudestrahlend hin oder nicht?
Na eben nicht. Denn wenn ich jetzt herzlich und nett angesprochen werde oder wenn es einen Blickkontakt gibt, der ist freundlich und warmherzig, dann bin ich auch bereit, das ebenfalls zu erwidern. Wenn mich einer versiert ansieht, misstrauisch, vielleicht heimtückisch, aus Interpretation, die ich da reinlege, dann bin ich auch eher so und ich wende mich ab, weil ich ihm Gefahr abwenden möchte.
Also unsere Erwartungen, die beeinflussen unser Verhalten unterbewusst.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, wenn man zum Beispiel Babys anschaut, dann ist es so, die lächeln einfach erstmal. Die haben erstmal dieses Grundvertrauen in jeden. Ja. Und wenn man zurücklächelt, dann ist da so ein Kontakt da. Und das passiert eben häufig nicht, wenn man misstrauisch ist. Wenn einer ernst guckt, dann entsteht so gar keine richtige Kommunikation.
Ja, also die Babys, das ist ja ein Reflex. Ne? Die brauchen eigentlich nur ein paar Augen sehen und dann lächeln die auch schon. Und wenn es dann noch eine Mimik dann irgendwann hinzukommt, dann entwickeln die das. Aber dieses Urvertrauen, das haben sie tatsächlich, klar. Das hätte mit dem Lächeln nichts. Das ist eine Form von Kommunikation. Aber jetzt muss man den Bogen wieder hinkriegen. Das mit den Babys, das ist eigentlich ein ungünstiger Moment. Es geht ja darum, uns als erwachsene Menschen unser Verhalten zu analysieren in der Situation, ja?
Also für mich war es so, dass ich gerade überlegt habe, also würde man jetzt eben sie in die Straßenbahn setzen und statt Misstrauen den vielen fremden Menschen in unserer Stadt entgegenzubringen, einfach mal jemanden anschauen und anlächeln, was kommt da zurück? Was
würden Sie erwarten? Im Regelfall wird auch ein Lächeln zurückkommen. Also wir sollten es natürlich immer wieder tun. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die das machen, die das von sich aus schon professionell machen, die Menschen ansprechen, sehr, sehr freundlich, sehr nett und sagen, brauchst du Hilfe, brauchst du etwas, kann ich dir weiterhelfen? Diese Freundlichkeit per se löst ja auch Freundlichkeit aus.
Heißt das, das wäre auch so ein möglicher erster Schritt zu sagen, wie kann ich noch im guten Glauben an unseren Gegenüber unterwegs sein, indem ich einfach anderen erstmal Gutes unterstelle und vertrauensvoll auf sie zugehe?
Es bleibt mir nichts anderes übrig, sonst muss ich mich ja verkriechen. Das will ich ja nicht. Ich möchte ja aktiv am Leben teilnehmen und dann muss ich meinem Gegenüber prinzipiell erstmal etwas sehr Gutes unterstellen. Ja.
Also das heißt, das ist vielleicht ein erster Schritt in die Richtung zu sagen, wie kann ich Vertrauen wieder gewinnen? In der nächsten Sendestunde werden wir über Gottvertrauen sprechen und natürlich eben auch noch verstärkt darüber, wie wir ja nicht uns im Misstrauen baden, sondern wie wir nach vorne schauen können, um tatsächlich da wieder neues Vertrauen hinzugewinnen zu können. In vielen Religionen gibt es so etwas wie Gottvertrauen, Spiritualität. Es existiert so ein Konzept des Vertrauens in einen Gott, in die Vorhersehung und das eben nicht nur im christlichen Glauben. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Mein Gast ist Georg Krause, psychologischer Berater hier in Köln. Heute haben wir hier das Thema Vertrauen und natürlich ist es da naheliegend, über Gottvertrauen zu sprechen. Denn das ist ja eigentlich ein Begriff, den gibt es nicht erst seit vorgestern.
Das ist richtig. Viele Menschen haben ja ein Gottvertrauen, die es auch vielleicht nicht als Glauben formulieren, die sagen, aber ich habe letztendlich doch irgendwo Vertrauen in etwas, was eben nicht menschlich ist, was übergeordnet ist und das ist eben so ein Gottvertrauen. Und auf dieses Vertrauen greifen sie zurück, wenn sie sonst keine vernünftigen Erklärungen finden. Oder wenn es einfach an Vertrauen mangelt, dann greifen sie darauf zurück.
Denken Sie, dass so ein Gottvertrauen für so eine Situation, in der die Menschen Unsicherheit verspüren, ganz besonders wichtig ist?
Das ist wichtig. Dann kommen auch noch ein paar andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel Rituale. Dann werden also Blumen, Kerzen und solche Dinge niedergelegt in so einer Situation, so einer extremen Stresssituation. Die wiederum bedingen auch ein Gottvertrauen. Also das ist eigentlich nicht voneinander trennbar. Ja, man hat einen gemeinsamen Ritus, den man dort nachgibt, und man denkt darüber nach, was hilft uns in dieser Situation. Ja, dann kommt eben sehr schnell wieder der Gedanke an einen Gott, ein Gottvertrauen zu entwickeln.
Das heißt also, so etwas wie Blumen niederlegen, Kerzen anzünden, hat schon was mit Religiosität zu tun.
Mit Spiritualität, ja.
Spiritualität. Was ist Gottvertrauen? Wie drückt sich das sonst noch aus?
Ja, also man kann eigentlich sagen, was ist es nicht? Es ist eben nicht der Glaube an Wissenschaft, an Naturwissenschaft. Es ist nicht der Glaube an ein Sozialsystem, an Staat, an Volk, an Politik, an diese Dinge. All das, wenn das alles eben nicht ausreichende Erklärungen liefert und ich trotzdem auf der Suche bin, dann komme ich unweigerlich an die Situation, in dem ich an ein Gottvertrauen ja mich herantaste und für mich die Frage kläre, kann ich mich darauf einlassen, kann ich Vertrauen entwickeln zu einem Gottvertrauen?
Mit göttlichen Tugenden können wir da Vertrauen wiedergewinnen?
Ja, das schon. Also Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind so diese göttlichen Tugenden. Da sollte man sich dann möglichst, wenn man diesen Wunsch verspürt, dem nachzugehen, sich mit beschäftigen.
Das ist ja auch ein beliebter Hochzeitsspruch.
Ja, war auch unser Hochzeitsspruch, ja.
Also die Liebe nimmt dabei den höchsten Stellenwert ein an verschiedenen Stellen. Ja, ist in der Bibel im Alten und Neuen Testament tatsächlich davon die Rede? Zum Beispiel, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei am größten, aber ist die Liebe, das ist ja im Hohen Lied der Liebe der letzte Satz. Also der Glaube lässt uns in keiner Lebenslage ohne Hoffnung sein?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Aussage. Da mag ich jetzt nicht was zu sagen. Das ist sehr persönlich. Das muss jeder für sich selbst finden und entdecken oder auch bezweifeln. Das gehört ja auch dazu. Aber ich möchte den Satz so nicht unterschreiben.
Ja, aber die Hoffnung gibt ja auch Mut, sich für die Überwindung schlechter Zustände, schlechter Lebensbedingungen auch dann einzusetzen, wenn es einem eigentlich so aussichtslos erscheint.
Das ist richtig, ja.
Glaube, Liebe und Hoffnung, machen die Mut?
Ich finde schon. Weil was haben wir für eine Alternative? Wenn wir das mal wegnehmen, was bleibt dann übrig? Was könnten wir denen gegenübersetzen? Ich finde, das macht Mut. Ja, es gibt Kraft und Mut.
Also Glaube, Liebe und Hoffnung können uns ermutigen, das Leben oder auch das Leben in Gemeinschaft sinnvoll zu gestalten. Und wir können auf diese Weise Vertrauen wiedergewinnen. Gilt das für jeden? Oder wenn Sie eben so ein bisschen skeptisch waren, denken Sie nur für diejenigen, die auch wirklich eine sehr enge Bindung zu Gott haben?
Das glaube ich nicht, aber für die natürlich, ganz klar. Die üben sich ja auch permanent da drin und fragen sich nach dieser Liebe, ob sie die empfinden und ob sie die geben können für Gott, für andere Menschen, klar. Aber für die, die jetzt nicht so sehr im Glauben behaftet sind, für die ist es ein Entree. Für den ist es eine Möglichkeit, über sich und das System, in dem wir leben, nachzudenken und dann vielleicht Antworten zu finden, Wege zu suchen und zu finden.
Ja. Vielleicht auch in so einer Gemeinschaft aufgefangen zu werden, wenn es selber gerade man sich in einer nicht schönen Situation befindet?
Das ist richtig. Auch gerade die in einer Krise sind, in einer Schocksituation sind, eine Sinnfrage, da ist ein Mensch vielleicht verstorben, dass die vielleicht, wenn Möglichkeit besteht, sich in der Gemeinschaft wiederfinden, aufgehoben finden und dann sagen, was ist es, was diese Gemeinschaft zu dieser Gemeinschaft macht? Ja, die Summe aller Einzelteile ist eben mehr als nur eine Anzahl von Einzelteilen.
Also Gottvertrauen ist eine Möglichkeit, wie wir aktuell wieder Vertrauen aufbauen können. Wir wollen uns gleich noch weiter damit beschäftigen, denn es gibt einfach noch einige Beispiele mehr, was man tun kann, um ja entspannt durch die Straßen gehen zu können momentan. Wie können wir aktuell wieder Vertrauen aufbauen? Zum Beispiel zu den vielen uns fremden Menschen gehen, die aus Krisengebieten geflohen sind. Menschen auch mal annehmen, offen auf sie zugehen, die anders sind, sich nicht isolieren, denn auch sich zu isolieren bedeutet ja, dass man mit seiner Angst irgendwie alleine ist. Georg Krause ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Sie haben auch eben viel mit Menschen zu tun, die Vertrauen verloren haben, viel innerhalb der Partnerschaft oder Paarbeziehung, aber auch durch die aktuelle Situation mit Terroranschlägen im Hintergrund, mit einfach anderen schlechten Erlebnissen, die Menschen gemacht haben, die zu Ihnen kommen. Was ist so der erste Schritt? Wie gehen Sie auf die Menschen zu, die Sie beraten, um möglicherweise wieder ein Vertrauen herzustellen?
Ja, erstmal zuhören. Also ich lasse mir die Geschichte erzählen. Wenn überhaupt, dann stoße ich noch ein bisschen an, frage an einzelnen Station noch ein bisschen nach, um noch ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. Aber ich lasse sie erstmal so lange sprechen, solange bis halt eben nichts mehr kommt, bis dass der Speicher leer ist. Das ist ganz wichtig. Und dann muss man sehen, was war jetzt der Inhalt, worum ging es jetzt? Also zum Beispiel das Thema Ängste oder das Thema Misstrauen oder. Und das spreche ich dann an und sage, ist das das Thema, um das es jetzt geht? Und wenn das jetzt bestätigt wird, dann arbeiten wir an diesem Thema.
Und wie sind dann die ersten Schritte zum Wiedergewinnen des Vertrauens?
Ja, so, ich bin ein Freund von Wahrheit, das ist ganz klar. Man muss der Wahrheit den Vorzug geben. Das ist ganz wichtig. Die Menschen müssen, um eine Entscheidung zu treffen, Wahrheit erfahren. Und dazu braucht es Informationen. Das ist das Schwierigste überhaupt. Wir bekommen keine neutralen Informationen. Die sind immer irgendwie gefärbt, ob jetzt im Privaten oder auch in der Weltpolitik. Also man muss sehr viele Informationen bekommen, um dann zu sagen, ich kann dieser oder jener Information Glauben schenken und daraus resultiert dann der nächste Schritt. Aber erstmal muss ich aus der Unerfahrenheit in die Erfahrung rein. Ich muss Informationen bekommen.
Das ist manchmal aber leichter gesagt als getan. Also zum Beispiel gibt es in diesen Tagen eine weltweite Reisewarnung. Es kann jeden überall treffen. Das ist so ein Gefühl, was viele Menschen im Moment mit sich rumtragen, wo man dann sagt, es ist leichter gesagt als getan zu sagen, machen wir so weiter wie bisher und gehen einfach ganz normal unter die Leute auf den Weihnachtsmarkt und überall hin.
Ja, ich denke, so eine Risikobewertung, das machen wir schon, wenn wir in Stadtteile reingehen, die uns nicht bekannt sind oder fremde Städte und den Stadtteil nicht kennen und wissen vielleicht, das ist ein Stadtteil, da passiert sehr viel, da ist sehr viel Polizeipräsenz, nicht ohne Grund. Dann werden wir uns überlegen, ob wir nachts dann über die Straßen laufen und wenn wir dahin müssen, ob wir nicht vielleicht dann ein Taxi nehmen oder so. Das heißt, ich werde ein Risikomanagement eigentlich jederzeit an jedem Ort irgendwo walten lassen. Wenn ich das Ausland bereise, muss ich das tun. Ja, das mache ich mittlerweile hier auch. Also wie Sie sagen, jetzt zum Beispiel mit dem Weihnachtsmarkt, eine Risikobewertung werde ich natürlich vornehmen. Und dann treffe ich die Entscheidung, ja, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt oder eben nicht.
Das ist aber von jedem einzelnen Menschen abhängig. Es gibt also verschiedene Typen von Menschen. Der eine ist ängstlicher, der andere weniger. Hat das was damit auch dann zu tun, wie wir mit dem Misstrauen umgehen?
Das hat damit zu tun, klar, mit den persönlichen Erfahrungen. Wie oft hat mich dieses Misstrauen bewahrt? Ich habe das Gefühl, dass es mich bewahrt hat. Oder war dieses Misstrauen nicht begründet? Ich hätte eigentlich ruhig mutiger sein können. Und dann kommen die aktuellen Informationen, eine Risikobewertung zum Beispiel der Polizei, ob das gefährlich ist oder nicht, oder welche verstärkte Kontrollen und all diese Dinge. Wenn ich das alles bewerte und alles berücksichtige, dann kommt für mich eine Information dabei heraus und die lässt mich dann meine Handlung konkretisieren. Und dann habe ich auch ein gutes Gefühl.
Ja. Je weiter eine Situation weg ist, umso eher verblasst das Ganze wieder.
Ja, auf jeden Fall. Das ist immer so.
Wir Risiko denken bleibt an die, aber gleich.
Das Risiko bleibt, ja, ich kann das Risiko nicht einschätzen. Ja, wenn jetzt beispielsweise die Polizei von einem erhöhten Risiko ausgeht für bestimmte Länder oder Städte, das kann ich ja gar nicht nachempfinden. Ich würde es vielleicht nachempfinden oder glaube es nachzuempfinden, wenn sehr viel Polizei auf den Straßen ist. Oder wie jetzt in der Diskussion die Bundeswehr im Innendienst Präsenz zeigen würde, dann würde ich die Bedrohung ja wahrnehmen, weil ich diese Schutzmaßnahmen wahrnehme. Also ich sehe die Bedrohung nicht, aber ich sehe die Schutzmaßnahmen und dann schlussfolgere ich, dass das wohl ein ausgewogenes Verhältnis zu sein scheint. Und dann fühle ich mich beschützt oder auch eben nicht.
Das ist in anderen Ländern Alltag, dass überall Menschen mit Gewehren zur Sicherheit irgendwo stehen, dass es hohe Zäune gibt, dass da eben ja viel gemacht wird. Die Frage ist nur, die fällt es uns nicht auch schwer, ein Vertrauen zu fassen, eben genau zu solchen Sicherheitsmaßnahmen, weil man eben nicht so genau weiß, was dahinter steckt und was passiert eigentlich.
Ja, aber Sie haben ja kaum eine Alternative, ne? Oder zumindest wird das so suggeriert. Sie wissen ja nicht, was für eine Alternative haben wir. Man hört ja zum Beispiel auf Friedensforscher oder solche Leute nur sekundär. Es wird ja den Organen der Ordnungsbehörden wird ja Glauben geschenkt, dass die Situation irgendwie richtig einschätzen und in Wirklichkeit wissen sie es meistens gar nicht richtig. Ja, oder dass das, was die Politiker sagen, dass das wirklich der Originalton ist. Und erst im Nachgang merkt man, dass man auch nur die halbe Wahrheit oder auch gar keine Wahrheit erfahren hat. Das merkt die Bevölkerung. Und dann kommt Verunsicherung. Das ist nochmal das Thema Wahrheit, Information und Wahrheit. Das ist so wichtig. Die Menschen misstrauen, wenn sie belogen werden.
Ja, oder eben, das habe ich mitbekommen im Nachgang des ersten Fußballspiels nach den Paris-Attentaten, das tatsächlich dann hier in der Bundesliga stattgefunden hat. Da gab es jemanden, der hinterher gesagt hat, ja, ich hatte einen Regenschirm unter der Jacke und ich bin gar nicht richtig kontrolliert worden. Und auch das kann dann wieder verunsichern. Das heißt, da war dann vermutlich das Vertrauen gegenüber denjenigen, die da am Einlass standen, nicht hoch.
Ja, das ist richtig. Es sind Menschen. Und überall, wo Menschen arbeiten, entstehen Fehler oder es gibt einen Druck oder was auch immer, der da aufgeübt wird. Im Prinzip muss ich mit einer gewissen Fehlerquote rechnen. Das ist so. Und selbst wenn es jetzt nicht der Regenschirm ist, es ist vielleicht irgendein Bediensteter, der freien Zugang hat und der nicht kontrolliert wird, dann wäre da schon wieder die Möglichkeit eines Attentates gegeben. Wenn ich von dieser Angst so sehr heimgesucht werde, dann muss ich einfach auf dieses Spiel, auf diesen Besuch im Stadion verzichten und schaue es mir dann im Fernseher an, ist ja auch kein Beinbruch. Aber wenn ich mich in die Situation begebe, dann mache ich mich verletzlich, ganz klar, kann was passieren. Das muss ich aber in irgendeiner Form ausblenden und um es auszublenden, muss ich genügend Informationen haben, um eine Entscheidung zu treffen.
Es gibt Menschen, die können ganz einfach sagen, jetzt erst recht, ich gehe dahin. Und ich will Spaß haben, ich will mich nicht einschränken lassen. Und für diejenigen, die da eher ängstlich sind, was ist, wenn es jemandem schwerfällt, da nach vorne zu schauen? Wie schaffen Sie es trotzdem vielleicht, solchen Menschen zu helfen, nicht in ihrem Misstrauen zu versinken?
Ja, also ich versuche immer den Leuten klarzumachen, wie oft haben sie welche Erfahrungen gemacht. Und durch diese Zurückschau auf die persönlichen Dinge wird dann plötzlich klar, ich habe eigentlich in meinem Leben mit der Strategie, Vertrauen zu entwickeln, bin ich sehr gut gefahren. Und wenn die jetzt zurückschauen und sagen, das ist jetzt in jüngster Vergangenheit hat sich das vielleicht entwickelt, dass ich so misstrauisch geworden bin, dass ich dann sage, schauen wir wieder mehr zurück auf das, was sie früher geleitet hat. Da waren sie mutiger und da haben sie viel mehr erlebt und sind auf andere Menschen anders zugegangen, haben sich eine Partnerschaft zum Beispiel zugetraut. Dass wir mehr in das Gefühl, darum geht es, es geht um das Gefühl, nicht vom Kognitiven her, sondern auf das Bauch- oder Herzgefühl, wieder zurück in diese Situation, wie es damals mal war.
Also Vertrauen ist die Grundlage einfach, dass man normal leben kann. Vertrauen ist auch die Grundlage des sozialen Zusammenhalts und darauf kommen wir gleich. Ich habe ein Buch entdeckt mit dem Titel Vertrauen ist die Grundlage des sozialen Zusammenhalts und da habe ich mir halt auch gefragt, ja, ist das tatsächlich so? Inwieweit hilft uns Vertrauen zusammenzuhalten als Gruppe, als Gesellschaft oder als Teil unserer Gesellschaft? Georg Krause ist zu Gast, psychologischer Berater hier in Köln. Inwieweit hilft das denn?
Ja, das hilft. Also es hilft allein schon, Vertrauen zu lernen, ja, schon in der Kernfamilie Vertrauen zu entwickeln und die Bestandteile von Vertrauen zu erarbeiten. Und das braucht man dann auch, wenn man zum Beispiel in den Kindergarten, in die Grundschule die ersten Schritte alleine geht oder Teenager, die dann das Elternhaus auch in den Abendstunden verlassen. Man hat Angst, dass sie wieder kommen. Das ist immer eine Frage, wie viel Vertrauen von beiden Seiten entwickelt wird.
Das heißt, Eltern müssen Vertrauen lernen.
Eltern müssen Vertrauen lernen, aber auch die Kids müssen natürlich Vertrauen lernen.
Dennoch ist es ja auch da so, dass ich vielleicht Vertrauen in mein Kind habe, aber dennoch ein gewisses Misstrauen eben in Menschen, die es vielleicht auf mein Kind abgesehen haben könnten.
Richtig. Und das ist wieder der Moment mit der Information und mit der Wahrheit, dass man auch dem Kind gegenüber wirklich sagt, ich habe das und das an Information. Kindgerecht muss man das natürlich darstellen und sagen, ja, ich habe Vertrauen, aber ich habe auch Angst, ich habe auch Misstrauen. Ja, und dass man dann vielleicht immer im Einzelfall dann eine Möglichkeit findet, beides abzuwägen. Also das Misstrauen, was ja berechtigt sein kann, aber auch Vertrauen zu entwickeln, Stück für Stück.
Das ist eine Sache, dass man sagt, wenn man da eben als Teil der Gesellschaft zusammenhält, kann man Vertrauen fassen. Im Beispiel des kleinen Kindes, was alleine zur Schule geht, wenn man sagt, wenn irgendwas ist, wenn du denkst, da ist was komisch oder da will jemand was von dir, dann gehst du ins nächste Geschäft oder du sprichst da eben jemand an und suchst dir einen Partner.
Genau, sag nein und geh weg, ne, lauf weg und such dann beispielsweise in einem Geschäft, in so einer Öffentlichkeit Hilfe. Das wäre jetzt mal so ein Handlungskonzept. Das darf man natürlich nicht immer wieder und wieder und wieder erklären, dann werden sie unsicher und bekommen Angst, aber dass sie wissen, es gibt so einen Plan B und dem kann ich dann vertrauen. Das wird natürlich dann auch manchmal von Menschen, die dem Kind schaden wollen, auch missbraucht, ne? Dass man dann so diese sich selbst, also solche Täter geben sich dann als Polizisten aus, um das Vertrauen des Kindes zu wecken. Das muss man ganz klar dem Kind dann auch formulieren. Woran erkennst du die Personen, denen du vertrauen kannst? Also zum Beispiel einen Polizisten an der Uniform.
Aber genau da sind wir ja wieder bei dem Thema unserer Sendung, genau, eigentlich quasi im Kernthema. Das ist ja eben gerade so schwierig, weil ich schaue den Menschen nur vor die Stirn und vor den Kopf und da kann jemand auch erstmal freundlich sein und trotzdem der Trickbetrüger. Oder es kann jemand erstmal freundlich sein und es kann trotzdem jemand sein, der was Böses im Sinn hat.
Ja, ich muss natürlich trotzdem vorsichtig sein. Also ich bin per se erst einmal positiv eingestellt. Ich nehme jeden Menschen so an, wie er ist. Nichtsdestotrotz läuft auch ein Programm ab. Das heißt, pass auf, sei ein bisschen vorsichtig, nicht zu gutgläubig. Ne? Es gibt ja diese Online-Auktionshäuser und die Menschen überweisen da hohe Summen, ohne dass sie ihnen garantieren, dass die Ware auch kommt. Ja? Das würde keiner jetzt im Einzelhandel so tun, einfach mal bezahlen ohne eine Quittung oder dergleichen. Da setzt einfach dieser Kontrollmechanismus gar nicht erst an. Ja, und den muss man sich bewahren, diesen Mechanismus. Man muss aber ein gesunder Kontrollmechanismus sein. Der darf nicht alles beherrschen.
Wer vertraut, der macht sich auch verletzlich. Ist es denn einfacher, jemandem zu vertrauen, der auch mal einen Fehler zugibt, also der auch seine Verletzbarkeit zeigt?
Ja klar, das merkt man auch an Politikern. Gerade dann, wenn ein Fehler passiert ist oder wenn eine falsche Einschätzung die Runde macht, dass wenn dann offen und ehrlich dieser Fehler eingestanden wird, können zum Beispiel Politiker wieder Wähler dadurch mobilisieren. Ja, weil sie ganz einfach sagen, wir sind Menschen. Ja, wir geben auch Fehler zu.
Wann und wie entsteht Vertrautheit? Geht es da um gleiche Werte?
Also Vertrautheit entsteht sicherlich erstmal in der Mutter-Kind-Beziehung, ganz klar. Also ich schätze mal, das wird so der Anfang sein. Das erweitert sich dann immer. Der Vater, andere Personen kommen hinzu. Und später kommen andere, komplexere Sozialsysteme wie Kindergarten oder Schule. Und das sollte nach Möglichkeit Vertrauen immer wieder gelernt werden. Ne? Und dass man auch sagt, ich habe auch einmal ein Vertrauen gegeben, das wurde mir nicht gedankt. Das ist auch eine wichtige Erfahrung, dass ich irgendwo mal reinfalle. Das darf nicht folgenschwer sein, aber dass ich beispielsweise etwas verliehen habe als Kind, das bekomme ich nicht mehr zurück. Das sind auch wichtige Erfahrungen.
Gehört auch Sympathie dazu?
Sympathie schon. Ja, ich meine, der Betrüger wird immer sehr sympathisch rüberkommen.
Ja. Aber die emotionale Bindung ist eigentlich das, was uns mit anderen vertraut macht, wenn ich da an die Kernfamilie denke, Mutter, Vater, Kind.
Ja, das ist die emotionale Bindung, völlig richtig. Emotionen sind eigentlich die Grundsubstanz, ne, die das ganze System zusammenhält.
Vertrauen ist Grundlage des sozialen Zusammenhalts, würden Sie das unterschreiben?
Das würde ich unterschreiben, ja.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist eine Redewendung, die dem russischen Politiker Lenin zugeschrieben wird. Sie will besagen, man soll sich also nur auf das verlassen, was man nachgeprüft hat. Es gibt ja oft Menschen, die tun sich schwer zu glauben, die möchten für alles, am liebsten auch für Gott, einen wissenschaftlichen Nachweis haben. Liegt das daran, dass es so verschiedene Typen von Menschen gibt, also solche, die gerne alles unter Kontrolle hätten und eben die anderen, denen es gelingt, schnell wieder Vertrauen aufzubauen und nach vorne zu schauen? Herr Krause, liegt das einfach an diesen verschiedenen Typen von Menschen?
Ja, das liegt zum Teil wirklich an den verschiedenen Typen. Es gibt einfach die das einen unwahrscheinlichen Glauben in die Wissenschaften haben und die allem anderen kein Vertrauen entgegenbringen können. Und es gibt die Menschen, die einfach Vertrauen auch entwickeln können, auch in Systeme rein, in politische oder in gesellschaftliche, religiöse Systeme rein entwickeln können.
Muss man denn dann auch differenzieren, wenn man sagt, wir wollen wieder neues Vertrauen haben, dass man das auch da auch eine unterschiedliche Vorgehensweise hat für die Menschen, die eben eher das Gefühl haben, ich muss alles kontrollieren, oder für die, die etwas offener sind?
Ja klar, man muss dann die Kontrolle sukzessive wieder abbauen. Das haben wir jetzt gerade diesen Moment. Kontrolle wird sehr hochgefahren nach diesen Attentaten. Jetzt muss auch die Kontrolle schrittweise wieder langsam heruntergenommen werden. Es werden Ermittlungsergebnisse veröffentlicht, es werden Erfolge gezeigt und man muss dann wieder zum normalen Leben zurückfinden. Und es gibt Menschen, die sofort in das normale Leben zurückfinden und nach einem Schockmoment sofort wieder ihr Leben wieder aufnehmen, wie es vorher war. Und es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen Zeit dafür und die brauchen so einen sukzessiven Abbau der Kontrolle und dann einen Aufbau von Vertrauensmaßnahmen.
Inwieweit hilft uns dabei der Glaube an Gott?
Ich denke, die gläubig sind, natürlich klar. Und die nicht gläubig sind, die werden daran auch natürlich keine Hilfe finden. Aber die ohnehin glauben, die sagen, mein Leben ist sowieso in einer göttlichen Hand, die können sich fallen lassen. Das ist schon ein Schritt weit einfacher für diese Menschen, wieder zum alltäglichen Leben zurückzufinden.
Wenn man kein Vertrauen in die Zukunft hat, da beraubt man sich ja auch der guten Momente.
Ja, sicher.
Also was kann man tun, um wieder zu Vertrauen in die Zukunft?
Also ich empfehle immer das, also ich stelle es fest, dass Menschen, die wenig soziale Kontakte haben, dass die auch wenig Glauben in die Zukunft haben. Das heißt, wenn ich mich sehr viel unter Menschen begebe, möglichst verschiedene Menschen, verschiedene Ansprüche an sozialen Schichten kennenlerne, dann habe ich auch sehr schnell wieder ein Vertrauen in die Zukunft. Ich kann also sehr schnell ein Vertrauen in die Zukunft entwickeln. Vereinsamung ist zum Beispiel so ein Stichwort, soziale Vereinsamung. Menschen, die keine Sozialpartner haben, vereinsamen und die haben dann auch kein Vertrauen mehr in die Zukunft. Wofür, sagen die, soll ich denn noch Vertrauen entwickeln?
Liegt das auch an so einem mangelnden Selbstwertgefühl, also dass da kein Gegenüber ist, mit dem man sich auf seiner Ebene so beschäftigen kann?
Ja, mangelndes Selbstwertgefühl, das ist auch Mangel an Wertschätzung. Ich erfahre keine Wertschätzung, wenn da niemand ist. Wenn mir keiner Wertschätzung gibt, dann, weil keiner dort ist, dann ist das ein Mangel an, ein sehr schwerwiegender Mangel. Ich kann auch keine Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Denn diese Menschen werden grantig, die werden ja ein bisschen auffällig und jeder kennt die, die sind halt per se unfreundlich geworden, einfach ein Mangel an sozialen Kontakten.
Passen wir zusammen, Herr Krause, wie raten Sie den Menschen mit ja, diesen nicht ganz klar zu fassenden Gefühlen, die sie im Moment haben, umzugehen?
Also erstmal die Selbstreflexion zu sehen, wo stehe ich, was hat mich zu diesen Aussagen gebracht, die ich vielleicht heute von mir gebe. Ist das immer schon so gewesen? Habe ich mal zu einem anderen Zeitpunkt ganz anders entschieden, ganz andere Maxime gehabt? Und dann muss ich mich natürlich öffnen, immer wieder öffnen und neue Dinge zulassen und mich in Situationen bringen, in denen ich neue Dinge erfahre, mit neuen, anderen Menschen über neue, interessante Themen spreche.
Wie gehen Sie persönlich damit um? Gehen Sie arglos über bevölkerte Plätze oder denken Sie auch da jetzt in dem Moment drüber nach, was machen meine Gefühle mit mir?
Das habe ich auch heute Morgen gemerkt auf dem Weg hier ins Studio, dass ich auch ein bisschen aufpasse am großen öffentlichen Platz und mich frage, was wäre, wenn jetzt hier so ein Anschlag passieren würde? Und man schaut dann schon mal, ob irgendwelche Gegenstände rumstehen oder sowas. Das ist, finde ich, auch ganz normal, aber es wird in den Hintergrund treten. Es wird eine Normalität wieder eintreten und das weiß ich. Also ich bin jemand, der erst einmal im Moment vorsichtig ist, aber in Zukunft werde ich wieder zu diesem ganz normalen Leben immer mehr zurückfinden.
Ist es auch das, wozu Sie raten?
Ich rate auch dazu, klar.
Über Vertrauen haben wir heute gesprochen in der Domradio-Beratung am Donnerstag. Zu Gast war der psychologische Berater Georg Krause aus Köln. Ich danke Ihnen für den Besuch.
Vielen Dank.
Und ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Dagmar Peters und ich